Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unser Thema ist heute die verzweifelte Mühe der Soziologie um eine Gesellschaft, die für die Menschen keinen Sinn mehr hat. Die Sozialwissenschaften wollen Gesellschaft wie eine Kulturnotwendigkeit erklären und abhandeln, wie eine Sache, die besser kultiviert werden müsse, wenn sie Probleme macht. Schon öfter waren Theorien aus der Soziologie in kulturkritischen Bewegungen aufgegangen. Heutzutage lehrt zum Beispiel Hartmut Rosa als Soziologe und Politikwissenschaftler an den Universitäten in Jena und Frankfurt. Mit seiner Habilitationsschrift »Beschleunigung – Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne« aus dem Jahr 2005 wurde er weit über sein Fach hinaus bekannt und fand auch im letzten Jahr wieder mit seinem Werk »Beschleunigung und Entfremdung – Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit« Beachtung. Das passt auch gut zu der Décroissance-Bewegung in Frankreich und der Schweiz und den Entschleunigungsbewegungen in den USA, Großbritannien und Deutschland. Doch seine Analyse greift nicht nur zu kurz, sondern befördert eine in sich schon verkehrte Erklärung der Krisenphänomene mit verrückten Konsequenzen. Nicht die Wachstumszwänge des Kapitals, sondern das Fortschrittsdenken sei der Grund des Übels, dem man durch Enthaltsamkeit und einfaches Leben sich entziehen könne, um zu einem gelungenen Leben zu gelangen. Durch Einstellungsveränderung der Menschen sollte der Hektik und Hass der modernen Gesellschaft entgegengewirkt und Langsamkeit durch Faulheit und Muße wiederentdeckt werden. Dazu kann man sich dann auch viel Gutes und Schönes vorstellen. Zum letzten Jahresende rückte dann der Professor der Soziologie und Politologie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung mit der großartigen Erkenntnis heraus, dass ein gutes Leben in Resonanzverhältnissen möglich sei. Gemeint damit ist, dass man alles nur um der Sache selbst willen tun solle, um durch die Rückschwingungen der Sache belohnt zu werden und damit der Entfremdung des allgemeinen Fortschrittsglaubens zu entgehen. Mit Soziologie hat das freilich nur so weit zu tun, wie daran ihre Bodenlosigkeit offenbar geworden ist. Aber wie ist es möglich, dass ein anerkannter Wissenschaftler seine eigene Wissenschaft abschafft, dass sich ihr Erklärungsanspruch in buddhistisch anmutenden Glaubenssätzen aus dem 5. Jahrhundert auflösen lässt? Es hatte wohl schon damit begonnen, dass Soziologie sich als eine eigenständige Lehre des sozialen Handelns konstruktivistisch aufstellte und dieses Handeln als Frage der Kommunikation, Motivation und Handhabung in sozialen Verhältnissen anlegte, die im Grunde wie zwischenmenschliche Verhältnisse abgehandelt wurden. Und weil demnach das soziale Handeln auf individuellen Konstrukten beruhen soll, behandelt sie letztlich biologistische Glaubensfragen mit einem gesellschaftswissenschaftlichen Anspruch. Mit den Grundlagen dieser Wissenschaft hat sich Markus Hoffmann befasst und zeichnet ihre Entstehung und ihren Zweck nach. Er zeigt dabei die Sonderbarkeiten einer Wissenschaft auf, der es nicht gelingen kann, Gesellschaft zu begreifen, weil sie deren Grundlagen ignoriert und in einem aufwendigen Tanz um ihren Sinn selbst in einer Sinnkrise enden muss, einer Krise, die der gesellschaftlichen Krise gleichkommt, die sie überwinden will.
Erstens, die Effizienz als Maß aller Dinge. Je stärker der Verwertungszwang das Wirtschaftswachstum antreibt, zugleich aber die Kaufkraft mindert, desto leichtfertiger setzt die Ökonomie ihre Hoffnung auf Kommunikationsformen und Strukturen, die eine Steigerung der Effizienz versprechen. Schon früher wurde die Psyche der Menschen zu einem wesentlichen Angriffspunkt bürgerlicher Wissenschaft. An ihr konnten leistungssteigernde Maßnahmen erkundet und durchgesetzt werden. Waren es zunächst nur Psychologen und Psychiater, die die verloren gegangene Leistungsbereitschaft kurieren sollten, kam in den krisengebeutelten 30er Jahren über den Soziologen George Elton Mayo ein neues Instrument hinzu, die Betriebssoziologie. Mayos Ziel war es, die den Produktionsprozess störende Streikbereitschaft der Lohnarbeitenden präventiv schon zu behandeln. Durch Gespräche und Interviews versuchte er, das Gemeinschaftsdenken und die Kooperationsbereitschaft innerhalb einer Firma zu stärken. Mögliche Konflikte sollten schon im Vorfeld ausgeräumt werden. Heute erlebt dieses Denken im sogenannten Change Management seine Form der Renaissance. Mediatoren und Coaches stützen sich dabei auf die gewaltfreie Kommunikation, um Gewalt durchzusetzen. Einerseits wird mit Engelszungen der Gemeinschaftsgeist beschworen, andererseits mit kalter Rationalität die Kommunikationsstrukturen nach Effizienzsteigerung durchforstet. Hierzu hat sich noch eine andere Gruppe von Anwendern sozialwissenschaftlicher Theorien in Wirtschaft und Politik festgesetzt: die systemischen Berater und Therapeuten. Sie kümmern sich nicht mehr um die Psyche der Menschen, sondern nur um ihre Passung in Sozialstrukturen, die als gegeben gesetzt werden. Während die systemischen Therapien die verlorene Anpassung der Menschen wiederherzustellen sucht, analysiert die systemische Beratung das Zusammenwirken bestehender Kommunikationsstrukturen. Welchem Zweck aber ein System dient, wird nicht betrachtet. Durch die Abstraktion auf den Systembegriff und dessen Bewertung nach Effizienz wird der Sinn zum Unsinn. Ein gegebenes System soll effizient wirken, dessen Zweck aber bleibt unberücksichtigt. Die Effizienz eines Systems wird zu ihrem Selbstzweck, dem sich das Leben der Menschen unterzuordnen und anzupassen habe. Zweitens, die junge Geschichte der Soziologie. Die aufsteigende Bürgerschaft gewann mit der Industrialisierung immer größere Macht, sodass sie den Adel als staatstragende Elite ersetzen konnte. Im Gegensatz zum Adel, der seine Macht theologisch begründen konnte, hatte sich das Bürgertum der Aufklärung und dem Fortschrittsgedanken verpflichtet. Seine Macht stand im 19. Jahrhundert schließlich vor einem massiven Legitimationsproblem, das es wissenschaftlich zu lösen versuchte. Mit dieser Aufgabe entstand aus der Geschichtsphilosophie die Soziologie mit einer klaren Zielsetzung. Die Erkenntnisse der bürgerlichen Wissenschaften sollten für die Gestaltung der Gesellschaft nutzbar gemacht werden. Hierzu übertrug sie die Darwinschen Evolutionstheorien auf die gesellschaftliche Entwicklung und interpretierte sie dann als Fortschritt. Die Soziologin Juliana Lutz sieht die Entstehung der Soziologie doppelt begründet.
Die Entstehung und Entwicklung der Soziologie als Einzeldisziplin kann jedoch nicht nur wissenschaftsimmanent betrachtet werden, sie ist weiters abhängig von bestimmten realgesellschaftlichen Bedingungen. Insofern beginnt die Geschichte der Soziologie als Einzelwissenschaft mit der Trennung von Gesellschaft und Staat.
Vor dem Aufstieg des Bürgertums war es die Kirche, die die Neugierde der Menschen in theologische Bahnen lenkte. Die Immanenz damaliger Wissenschaft war die Naturtheologie. Sie stand über den Naturwissenschaften und sorgte dafür, dass alle Erkenntnisse zur Beweisführung für die Existenz Gottes verwendet werden konnten. Die von Lutz angesprochene Wissenschaftsimmanenz entspringt ebenfalls nicht der Neugierde des Menschen oder seinem Streben nach Erkenntnis, sondern verweist auf zwei Vorannahmen, die Auguste Comte, ein Begründer der Soziologie, festlegte und sich im heutigen Selbstverständnis der Soziologie wiederfinden. Comte postulierte einen gesellschaftlichen Fortschritt in drei Stadien: ausgehend von theologisch geleiteten Gesellschaften konstituiere sich die Naturwissenschaft, welche zwar Erkenntnisse zur Natur, nicht aber zur Gesellschaft liefern könne. Erst die Entstehung der Sozialwissenschaften würde die in der Gesellschaft herrschenden Gesetzmäßigkeiten beschreiben und so zur höchsten Stufe der Erkenntnis führen.
Gesellschaft ist für ihn ein Gebilde, dessen Erscheinungsformen, Ausprägungen naturgesetzlich gegebene und damit beobachtbare und empirisch fassbare Tatsachen sind. Vor diesem Hintergrund muss auch Kants Heranziehen biologischer Analogien gesehen werden. Gesellschaft sei ein Organismus, ein lebender Körper, dessen Teile organisch miteinander verbunden seien. Und so wie in der Biologie zwischen den anatomischen und physiologischen Gesichtspunkten eines Organismus unterschieden wird, so müsse auch in der Soziologie zwischen dem grundlegenden Studium der Existenzbedingungen der Gesellschaft und demjenigen der Gesetze ihrer beständigen Bewegung durchaus unterschieden werden. Das statische Element eines sozialen Organismus, sprich der Gesellschaft, ist dessen Ordnung, das dynamische Element der soziale Fortschritt. Grundlage des sozialen Organismus ist die Familie, sie ist das Bindeglied zwischen Gesellschaft und Individuum. Wesentliches Merkmal des Fortschrittes ist die Entwicklung des menschlichen Geistes.
Kant legitimierte die bürgerliche Gesellschaft unter Bezugnahme auf die Biologie aber tautologisch, da sie zum einen nutzbare Erkenntnisse zur Ordnung und Dynamik hervorgebracht habe, die dem gesellschaftlichen Fortschritt und somit der Entwicklung des Geistes dienen. Umgekehrt sei aber eben diese Gesellschaftsform, ihre Wissenschaft und letztlich der Geist der Moderne durch den Fortschritt erst entstanden. Die Soziologie war für ihn damit ein Dienstleister der Politik, so wie es die Theologie für die Kirche war. Nur die Wissenschaft könne dafür sorgen, dass die Entscheidungsträger auch die richtigen Entscheidungen treffen. Die richtige Entscheidung kann demnach nur jene sein, die einerseits den Fortschritt begünstigt und andererseits die bestehende Ordnung aufrecht erhält, indem sie das Gemeinschaftsleben fördert. Mit dem Materialismus von Karl Marx hatte die Soziologie noch eine weitere Aufgabe zu bewältigen, da ihm nun eine bürgerliche Bildungsfront entgegengesetzt werden musste. Diese Zielsetzung wird ganz offen in einem aktuellen Lehrbuch zur Einführung der Geschichte der Soziologie angesprochen.
Alle Soziologen vor und nach der Jahrhundertwende mussten sich mit den theoretischen und methodologischen Vorschlägen von Karl Marx auseinandersetzen. Vereinfacht ausgedrückt waren es zwei Problemkomplexe, mit denen sie konfrontiert waren. Einmal beschäftigte sie die Suche nach anderen als den ökonomisch-materialistischen Gründen für die Veränderungen der Gesellschaften und den sozialen Ungleichheiten in ihnen. Dies war nicht nur für die soziologischen Analysen und Erklärungen der gesellschaftlichen Verhältnisse wichtig, sondern auch für die Lösung des zweiten Problems, das Marx mit seiner Behauptung, dass das Sein das Bewusstsein bestimme, den Sozialwissenschaften beschert hatten. Wie konnte man eigentlich noch ideologiefrei denken? Unabhängig Marx' Wirkung von den gesellschaftlichen, im marxischen Sinne unabhängig von den ökonomischen Verhältnissen.
Ein wesentliches Axiom der Soziologie ist es, dass die Gesellschaft unabhängig von materiellen Faktoren beschrieben werden kann. Wäre jedoch die Logik Grundlage soziologischer Methodik, müsste zuvor eigentlich die Frage geklärt werden, ob die Gesellschaft überhaupt unabhängig von materiellen Faktoren, insbesondere den ökonomischen Verhältnissen, zu beschreiben ist. Sobald Materie als Träger alles Lebendigen akzeptiert wird, müssen jene materiellen Notwendigkeiten beachtet werden, die zu den ökonomischen Verhältnissen geführt haben. Die Soziologie musste sich also schon früh in ihrer Geschichte von den Notwendigkeiten des materiellen Daseins lösen. Diese Abtrennung gelang ihr über den Konstruktivismus, der seitdem das Fundament jeglicher soziologischer Theorie bildet. Hierzu musste zunächst die Beziehung von Mensch und Natur in den gesellschaftlichen Analysen entzweit werden. Das war ein erster Schritt der Entfremdung, die die gesellschaftliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts spiegelte. Das Ausklammern der materiellen Welt in den darauf aufbauenden Theorien löste den Menschen schließlich von den notwendigen Beziehungen seines materiellen Lebens. In der akademischen Sicht auf die Gesellschaft schwebt der Mensch seither in einer anderen, geistigen Sphäre, in der eigene, zumeist plurale Regeln gelten.
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Ursachen gesellschaftlicher Veränderungen werden in der gesellschaftlichen Struktur gesucht. Lutz fasst diese Sicht wie folgt zusammen.
Nicht die materiellen oder natürlichen Bedingungen bestimmen Gesellschaft und den Verlauf ihrer Entwicklung, sondern die geistigen Bedingungen des Subjekts bzw. der Kultur. Es liegt somit eine eindeutige Grenzziehung vor, und zwar zwischen der sozialen oder geistigen und der materiellen Ebene einer Gesellschaft sowie zwischen einer Gesellschaft und der Natur. Wenn der Geist die Gesellschaft formt, dann folgt daraus die Ausklammerung der materiellen Ebene von Gesellschaft sowie ihrer materiellen Bedingungen, die die Natur liefert.
Doch zeigt die Geschichte des Lebens, dass das Individuum gerade über seine materielle Bedürftigkeit Beziehungen ausgebildet hat und deshalb untrennbar mit seiner Umwelt verbunden bleibt. Auch der Mensch ist untrennbar mit seiner materiellen Umwelt und so auch mit der Gesellschaft verbunden. Die soziale und die materielle Bedürftigkeit des Menschen macht ihn existenziell von der Gesellschaft abhängig. Hier ist daher der Zweck immanent, die Existenz ihrer Mitglieder zu ermöglichen und ihre Not zu überwinden. Die verwirklichte Ökonomieform wird diesem Zweck nicht gerecht, weil sie die Existenz der Menschen nicht sichert, sondern deren Leistung misst und vergleicht. Die sich daraus ergebende Wertschätzung wird dann über das Privateigentum und Einkommen entgegengebracht. Oder aber versagt. Da eine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse diese Zweckentfremdung hervorbringen muss, betrachtet die Soziologie die Gesellschaft eben als nicht zweckgebunden. Dies gelingt ihr, indem sie deren Konstitution als evolutionäres Zufallsereignis und deren Form als Ergebnis eines evolutionären Selektionsmechanismus darstellt. Die Selektion führte dann zu einer kontinuierlichen Ausdifferenzierung und Effizienzsteigerung, welche als Fortschritt bezeichnet wird. Hierzu musste sie aber die Effizienz einer Gesellschaft im Blick behalten, ohne ihren ökonomischen Zweck betrachten zu müssen. Dies gelang ihr, indem sie materielle Notwendigkeiten durch eine soziale ersetzte. Hierfür erfand die Soziologie die Identität. Drittens, der Identitätsstifter. Nur durch diese Notwendigkeit treten die Individuen in Beziehung zu ihrer sozialen Umgebung. Demnach sei der Zweck des Daseins die Zugehörigkeit zu einem organischen Ganzen, vergleichbar der Zugehörigkeit einer Zelle zu einem Organismus. Die Gemeinschaft gebe dem Individuum über seine Identität einen Sinn und somit eine Daseinsberechtigung. Der Soziologe Ferdinand Tönnies beschrieb 1887 die Gemeinschaft als ursprüngliche Sozialform und pries sie als bejahende Form des Zusammenlebens. Tönnies grenzt die Gemeinschaft von der Gesellschaft ab. Für ihn ist die Gemeinschaft die natürliche Einheit, die als sozialer Organismus die Identität gewährleistet. Die ursprüngliche Gemeinschaft sei die Familie gewesen. Die zeitlichen Grenzen dieser Gemeinschaft seien aber bald mit der Bildung der Dorfgemeinschaften und auch mit den Städten in räumliche übergegangen. Die ursprüngliche Gemeinschaft des Blutes entwickle sich räumlich zu einem gemeinschaftlichen System des Ortes, das im Zusammenwohnen ihren unmittelbaren Ausdruck habe und dadurch über die Familie hinaus in eine Gemeinschaft des Geistes münde. Aus der Gemeinschaft des Blutes als Einheit des Wesens erwachse ein Wille, den Tönnies Wesenwille nennt. Nicht die Bedürftigkeit sei es demnach, die die Menschen zueinander in Beziehung setze, sondern die gemeinsame Zielsetzung des Wesenwillens.
Ich mag's, wenn sich die Wut entfacht, und ich mag deine Zaubermacht. Ich mag die Tiere nachts im Wald, wenn sie flüstern, dass es schallt. Ich mag den Weg, ich mag das Ziel.
Bildung der Gesellschaft löse nun das räumliche Prinzip der Gemeinschaft am Orte vom zeitlichen der Familie heraus. Entsprechend dieser Emanzipation sieht er in der Gesellschaft eine Willkür am Werke, den Kürwillen des Individuums. Auch diese speist sich bei Tönnies nicht aus den Notwendigkeiten, sondern aus dem Streben nach Identität in einer Gesellschaft, die nur Individualität zulasse. Tönnies sieht im Verfall der Gemeinschaft eine gesetzmäßige Folge des Fortschrittes hin zu einer zivilisierten Gesellschaft. Der Verfall werde aber auch auf der Ebene des Individuums erzeugt. Im gleichberechtigten Zusammenwirken der Gemeinschaft habe sich eine soziale Ungleichheit durch Religion oder Standeswesen gebildet. Das Individuum war bei der Konstitution dieser Verhältnisse nicht beteiligt. Das Denken des Einzelnen strebe somit nach einer Befreiung aus dem Joch des Wesenwillens der Gemeinschaft, um selbst Gebieter des Willens zu werden. Das Denken sei dann nicht mehr im Willen, sondern umgekehrt der Wille im Denken enthalten. Diese Umkehr erfordere eine Individualisierung und somit eine Emanzipation von den Wurzeln des eigenen Werdens. Tönnies betreibt damit eine Verklärung der Aufklärung. Die Ablösung des Standeswesens durch die bürgerliche Gesellschaft verlagert er in die Psyche des Menschen und sieht darin eine notwendige Befreiung. Durch die Ausbildung des Kürwillens stehe aber nun das Individuum den anderen feindlich gegenüber. Die Familie sei die letzte gemeinschaftliche Verbindung, die jedoch durch die Industrialisierung gefährdet ist, da nun das räumliche Prinzip nicht mehr an das Zeitliche gebunden bleibt.
Wir verstehen ein Zusammenleben und einen sozialen Zustand, worin die Individuen wieder einander in derselben Isolation und verhüllte Feindseligkeit verharren, so dass sie nur aus Furcht oder aus Klugheit sich der Angriffe gegeneinander enthalten.
Der drohende Terror sei aber durch die Bildung der bürgerlichen Gesellschaft abgewendet worden. Da Interessensüberschneidungen des Kürwillens nun vertraglich geregelt werden können. Gesellschaftliche Beziehungen sind demnach Vertragsbeziehungen.
Keiner wird für den anderen etwas tun und leisten, keiner dem anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei denn, um einer Gegenleistung oder Gegengabe willen, welche er seinem Gegebenen wenigstens gleich erachtet.
Die Gesellschaft bilde mit ihren Rechtsnormen über das Vertragswesen und das Geld den nötigen Rahmen. Übereinkünfte sind dann nicht mehr gemeinschaftlich, sondern in ihrer Zwischenmenschlichkeit rational begründet. Viertens, Bindung in Freiheit, die Zwischenmenschlichkeit. Ähnlich wie Tönnies beschrieb der Soziologe Georg Simmel 1900 in seinem Werk Philosophie des Geldes die Bildung der Gesellschaft ebenfalls als logische Entwicklung auf den zwei Ebenen der Größenzunahme einer Gesellschaft und der Individualisierung. Beide Entwicklungen betrachtet er als notwendige Fortschritte in der Evolution, die nur über das Geld möglich waren. Simmel geht von der Vorannahme aus, dass die Menschen von Natur aus allem einen Wert beimessen. Der Wert ist für ihn keine Eigenschaft der Dinge, sondern stehe ihrem wirklichen Dasein gegenüber, da die Bewertung eine subjektive Unterscheidung in Objekt und Subjekt erzeuge. Obwohl die Wertung also der Natur des Menschen entspringe, erzeuge sie Objekte, die ihr entgegenstehen. Der Besitz schaffe zwar Freiheit, verknüpfe aber das Ich an seinen Besitz, als ob es in einem metaphysischen Sinn eins mit dem Individuum wird.
Denn das eben heißt eine Sache besitzen, dass sie meinem Willen keinen Widerstand entgegensetzt, dass er sich ihr gegenüber durchsetzen kann. Und wenn ich von einem Menschen sage, dass ich ihn besitze, so bedeutet dies, dass er meinem Willen nachgibt. Dass natürliche Harmonie oder suggestive Vergewaltigung mein Sein und Wollen sich gleichsam an ihm fortsetzen lassen.
Das einverleibte Objekt werde zu einem Teil des Selbst. Aus dieser Verschmelzung entstehe nun etwas Neues, Sinnhaftes. Das Geben und Nehmen der Objekte ist für Simmel ein Geben und Nehmen des Selbst. Er sieht die Beziehungen der Menschen als einen Austausch von Werten und gibt dem Selbst auch einen Wert, der aber noch subjektiv bleibt. Das Geld hebe diesen Austausch nun auf eine höhere Stufe, damit ihm nun alles auf einen allgemeingültigen Wert abstrahiert werden kann. Erst mit dem Geld sei nun jegliche Existenz messbar geworden. Die Abstraktion auf einen Wert sieht er als bedeutenden Schritt im Fortschritt. Es bewirke eine Intellektualisierung der Menschen, da die Wertschöpfung über den Handel und das intellektuelle Schaffen möglich sei. Die Intellektualisierung mache die bloße Aneignung durch Raub überwindbar. Die moderne Gesellschaft verändert demnach nicht nur die Form des Tausches, sondern auch die Psyche und die Beziehungen der Menschen. Zwischen die Beziehung der Subjekte tritt nun der Wert der Objekte. Die Beziehungen der Subjekte werden damit messbar und lösen sich von den Subjekten ab, da sie nun ersetzbar sind. Hieraus bildet sich nun ein Gegensatz. Auf der einen Seite stehen die persönlichen Beziehungen und Abhängigkeiten. Auf der anderen Seite das Individuum und seine Notwendigkeiten. Aus diesem Gegensatz erwächst in der entpersonalisierten Gesellschaft der Moderne mit dem Geld die zwischenmenschliche Beziehung. Ihre Form ermögliche eine individuelle Freiheit, die es in der Gemeinschaft nicht gebe. In der Gemeinschaft bleibt das Individuum abhängig von seinen sozialen Beziehungen, alleine kann es jedoch nicht für seine Subsistenz sorgen. Sowohl in der wirtschaftlichen Unabhängigkeit als auch im Schutze der Gemeinschaft erfahre das Individuum nicht die Notwendigkeit ökonomischer Beziehungen. Das soziale Bewusstsein entwickle sich erst aus der Erfahrung eines Gegensatzes von individueller Freiheit und ökonomischer Abhängigkeit. Indem sich die Wirtschaft gänzlich entfaltet und jegliche Subsistenz zerstört, entstehe im Individuum ein Bewusstsein für soziales Handeln. Demgegenüber sieht er im Sozialismus ein bewusstloses, funktionales Dasein in Einsamkeit. In Wahrheit erzeuge aber nur die ökonomische Abhängigkeit einerseits und die Individualisierung andererseits soziale Bindungen in Freiheit. Die Verwirklichung dieser zwischenmenschlichen Beziehung benötige eben das Geld.
Das Geld ist der absolut geeignete Träger eines derartigen Verhältnisses. Denn es schafft zwar Beziehungen zwischen Menschen, aber es lässt die Menschen außerhalb derselben. Die Enge der sachlichen Abhängigkeiten, die es stiftet, ist für das unterschiedsempfindliche Bewusstsein der Hintergrund, von dem sich die aus ihnen heraus differenzierte Persönlichkeit und ihre Freiheit erst deutlich abhebt.
Zu viel. selbst.
Fünftens, die Folgen des identitären Intellekts. Sowohl Tönnies als auch Simmel haben von den Auswirkungen der ökonomischen Verhältnisse nur Teile betrachtet, ohne auf die materiellen Notwendigkeiten einzugehen. Bei Tönnies war es die Emanzipation des Denkens vom Willen, die zu den ökonomischen Verhältnissen geführt hat. Ihre Schattenseiten bedauerte er als Tragödie der Kultur. Bei Simmel war es der Gegensatz von Sein und Haben, von Objekt und Subjekt, das im Geld seine Auflösung findet und individuelle Freiheit trotz ökonomischer Bindung ermöglicht. Materielle Notwendigkeiten betrachtete er nur als Faktor zur Entstehung der modernen Gesellschaft, in der der Intellekt wertschöpfend wirke. Dass hierfür die materielle Not einer unteren Schicht notwendig ist, betrachtete er nicht. Angeregt durch die Arbeiten des Botanikers Karl Korenz und des Zoologen Ernst Haeckels entstehen bei ihm Klassenunterschiede aus der Vererbung unterschiedlicher Begabungen. Korenz hatte maßgeblich an der Wiederentdeckung und Etablierung der Mendelschen Vererbungslehre mitgewirkt, während Haeckel diese mit dem Sozialdarwinismus verband und die so entstandene Eugenik propagierte. Für Simmel zeigt sich die Veredelung durch Vererbung im Genie oder im Meister, ihre Begabung als Kondensat der Arbeit von Generationen. In diesem biologischen Unsinn wäre eine Kultur, die solcher Art Zucht betreibt, als besonders effizient anzusehen. Eine fortschrittliche Kultur wäre demnach jene, die über sexuell wirkende Klassengrenzen die Effizienz ihrer Arbeitsleistung steigert. Nach Simmel lässt sich in der modernen Gesellschaft durch intellektuelles Schaffen und den daraus gebildeten Selbstwert materielle Not überwinden. Die Identität ergibt sich somit aus der intellektuellen Bestimmung und dem daraus gebildeten Selbstwert. Hatte Tönnies mit dem Identitätsbegriff die materielle Notwendigkeit ersetzt, so gelang es Simmel, die Zerstörung der Subsistenz und die Entpersonalisierung durch das Geld als soziale Notwendigkeit des Fortschrittes darzustellen, die den Intellekt auf eine höhere Stufe bringe. Wie die weitere Geschichte zeigt, führte die Höherentwicklung der Gesellschaft in einen nationalen Fanatismus, der den Intellekt in die Abgründe des technisierten und rationalisierten Tötens zweier Weltkriege stürzte. Sowohl die Soziologie als auch ein verselbstständigter Materialismus konnte diese gesellschaftlichen Entwicklungen nicht erklären. Um zu beschreiben, wie sich dennoch eine völlig irrational begründete politische Klasse herausbilden und durchsetzen konnte, mussten andere Denkansätze hinzugenommen werden. Die Soziologie befand sich daher nach zwei Weltkriegen in einer Krise, die sich auch mit der reflexiven Fusion psychoanalytischer und ökonomistischer Ansätze nicht überwinden ließ. Sechstens, die sinnentleerte Topographie der Systeme. In den USA hatte der Soziologe Talcott Parsons einen anderen Denkansatz verfolgt. Sein Ziel war es nicht, die Ursachen und Folgen des Nationalismus und Faschismus aufzuarbeiten. Er wollte die Stabilität aller denkbaren Gesellschaftsformen ahistorisch und mit den gleichen Prinzipien beschreiben, um schließlich die Stabilität der Demokratien zu sichern. Und die Soziologie als verbindende und dennoch eigenständige Disziplin neben der Ökonomie und der Psychologie zu verankern. Parsons betrachtete die Gesellschaften hierfür als Systeme, die sich topografisch anhand ihres Verhältnisses zum Individuum einordnen lassen. Er griff dabei auf die Arbeiten der Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski und Alfred Radcliffe Brown zurück, die Kultur ebenfalls ahistorisch betrachteten. Für sie war die Gesellschaft ein Organismus, in denen die Individuen als funktionale Einheiten anzusehen sind, deren Bestimmung es sei, zum Erhalt des Gesamtsystems beizutragen. Insofern vertreten sie den gesellschaftlichen Sinn in eine funktionale Bestimmung. Der Zweck der Gesellschaft besteht demnach nicht darin, die Existenz der Individuen zu ermöglichen, sondern umgekehrt sei deren Bestimmung, die Struktur der Gesellschaft zu erhalten. In diesem Sinn beschreibt Parsons nicht die Geschichte einer Gesellschaft, sondern die formellen Prozesse eines Systems. Dabei seien alle Prozesse auf den Erhalt der Struktur ausgerichtet, weshalb das System einen Gleichgewichtszustand anstrebe. Da Parsons seine Systemtheorie unabhängig von Zeit und Raum bildet, entleert er sie zugleich von jeglichem Sinn. Die soziologische Notwendigkeit der Identität musste er deshalb auch anders als das historisierende Konzept identitätsstiftender Gemeinschaften in die Gesellschaft integrieren. In jeder Gesellschaft sei nun das Individuum Teil verschiedener Gruppierungen, mit denen es sich zu identifizieren habe. War es bei Tönnies und Simmel noch der Gegensatz von individuellen und gesellschaftlichen Zielen, die sich über das Geld vermitteln lassen, verhält sich das Individuum bei Parsons durch seine Wertorientierung und sozialen Druck im Sinne der Stabilisierung des systemischen Gleichgewichts und des Erhalts der Struktur. Da die Harmonie der Rollenkonformität Parsons an der Realität der gesellschaftlichen Verhältnisse scheiterte, entwarf der Soziologe Robert Merton die Anomie-Theorie. Siebtens, der systemisch bedingt sozial schwache Sinn. Er erweiterte die Systemtheorie Parsons, indem er nun die Subsysteme als Konkurrenten ansah. Da jedes Individuum in mehrere Subsysteme integriert ist, ergeben sich Rollenkonflikte aus den unterschiedlichen Anforderungen. Jede Gruppe versuche schließlich, die gesellschaftlichen Strukturen für sich zu nutzen oder in ihrem Sinn zu verändern. Gesellschaftliche Gruppen können somit als konkurrierende Akteure betrachtet werden, deren Streben es ist, sich die Gesellschaft zu eigen zu machen. Merton ersetzte also die Notwendigkeiten gesellschaftlichen Lebens durch die pluralen Ziele von Gruppierungen. Die Anomie erfolge nun, wenn es dem Individuum in seiner Sozialisation nicht gelungen sei, die Anpassung aufrechtzuerhalten. Die Gesellschaft wurde denn auch als eine Kampfarena um die Vorherrschaft verschiedener Akteure dargestellt. Die Soziologie untersuchte somit nicht mehr gesellschaftliche Strukturen der Ökonomie, sondern der Kommunikation. Spätere Theorien des Poststrukturalismus abstrahierten diesen Aspekt, indem sie die Notwendigkeit der Identifikation in die Sprache verlagerten und mit dem Diskursbegriff die Akteure nur noch als Träger von Kommunikation ansahen. Für sie waren es die Diskurse selbst, die um die gesellschaftliche Vorherrschaft konkurrieren. Durch ihre eigene Theoriebildung hatte die Soziologie mit der Systemtheorie und den Poststrukturalisten die Frage nach der Legitimation von Gesellschaft wieder aufgetan, da nun eine Willkür der Macht behauptet wurde. Bei dieser Willkür setzte die Theoriebildung des Soziologen Niklas Luhmann an. Achtens, die Notwendigkeit im Zufall. In den frühen 70er Jahren sah er die Gesellschaftsform als ein Produkt zufälliger Ereignisse, die auch hätten anders ablaufen und gänzlich andere Ergebnisse hätten liefern können. Hierfür erdachte er den soziologischen Begriff der Kontingenz.
Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist. Was also so, wie es ist, wie es war, wie es sein wird, sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet mithin Gegebenes, zu Erfahrendes, Erwartetes, Gedachtes, Fantasiertes, im Hinblick auf mögliches Anderssein. Er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen.
Freie Radios und Medien sind heutzutage unverzichtbar in der von Großkonzernen gesteuerten öffentlichen Meinung. Wir wenden uns gegen verdummende und angstmachende Propaganda, wie den Krieg gegen den Terror, und gegen vermeintliche Sachzwänge, wie wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Um dies leisten zu können, braucht Radio Lora München Ihre Hilfe. Eine Mitgliedschaft im Lora-Förderverein kostet 40 Euro im Jahr. Und natürlich freuen wir uns auch über Spenden. Mehr Info unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. Telefon 089 480 2851.
Luhmann plädierte dafür, soziologische Theorien auf einer abstrakten Ebene zu bilden, wie es schon in der Rechtstheorie gelungen sei. Nur durch Abstraktion könne die Sozialwissenschaft einerseits die Fortschrittsgeschichte der Gesellschaft wert- und zweckfrei beschreiben und andererseits der Politik Entscheidungshilfen geben. Für Luhmann wirkt die Sinnfrage sowohl bei der Setzung von Normen als auch bei der Beschreibung gesellschaftlicher Prozesse störend, da sie die Entscheidungsmöglichkeiten bis hin zur Dichotomie einschränke. Da die Evolution von Kontingenz durchdrungen sei, könne dieser Sinnfreiheit nur durch Abstraktion begegnet werden. Bei aller Zweckentleerung in der Systemtheorie behauptet Luhmann dennoch eine Höherentwicklung der Gesellschaft durch Selektionsprozesse, wie sie von Darwin beschrieben worden sind. Allerdings wirken in Luhmanns Übertragung des Darwinismus verschiedene Teilaspekte eines Mechanismus als für sich stehende Funktionen, die zudem noch auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen wirken. Hierzu musste Luhmann einzelne Aspekte der Darwinschen Theorien umgruppieren. Demnach können Selektionen, die sich eigener Kriterien bedienen, zwar kausal verbunden, jedoch ohne Abstimmung von der Umwelt betrachtet werden. Sowohl die Konstitution als auch die Selektion eines Sozialsystems werde durch dieses selbst vollzogen. Luhmanns Darstellung unterscheidet sich darin völlig von den Evolutionstheorien, auf die er sich bezieht. In diesen kann erst die gemeinsame Interaktion aller Teilaspekte eine Wirkung hervorrufen. Anders als in der Evolutionsbiologie sieht Luhmann nicht das Zusammenwirken von Faktoren, die dann jene Wirkungen hervorrufen, welche Charles Darwin als Natural Selection bezeichnete. Der Soziologe Klaus Gilgenmann untersuchte 2012 den Einfluss der Evolutionstheorien auf das Werk von Niklas Luhmann. Darin kritisiert er den fehlenden Bezug auf materielle Notwendigkeiten. Ein Axiom der modernen Soziologie, dem sich auch Luhmann beugte, ist die Differenz zwischen Kultur und Natur. Gilgenmann plädiert dafür, die verloren gegangene Verbindung wiederherzustellen, um auch der materiellen und somit physischen Ebene politischer Entscheidungen eine Legitimation verschaffen zu können. Er sieht schließlich jede menschliche Gesellschaftsform, unabhängig von ihrer Geschichte, im beständigen Kriegszustand.
Die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben, wie die Regierungen Kriege machen. Denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Bertolt Brecht.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Die Persistenz von Darwins metaphorischer Ausgestaltung ließe sich auf die Vorannahmen der Psychologie zurückführen. Gilgenmann jedenfalls beruft auf den Evolutionspsychologen Pinker und stellt dessen Thesen zur Gewalt des Menschen als abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnis dar. Er bedauert deshalb die verloren gegangene Verbindung der Soziologie zum Darwinismus. Dagegen hatte Luhmann in seiner späteren Theoriebildung mit der autopoietischen Wendung die physischen Grundlagen von der Gesellschaft entkoppelt und betrachtete nur mehr die Komplexitätszunahme der Gesellschaft durch Ausdifferenzierung in sozialen Ebenen. Der Größenzuwachs sozialer Kommunikation erfordere einen Druck, dem das System durch Exklusionsprozesse ausweiche. Jedoch könne dadurch das Gesamtsystem, die gesellschaftliche Ordnung, aufrechterhalten bleiben.
Stratifizierung ist ein Ergebnis des Wachstums an Größe und Komplexität des sozialen Systems.
In der Soziologie wurde mit dem Begriff der Stratifizierung ein aus der Geologie entlehnter zynischer Euphemismus entwickelt. Stratifizierung beschreibt die Ablagerung von Schichten und auf eben diesen menschlichen Sedimenten errichten die Soziologen ihre Theoriegebäude. Die Stratifizierung sei eine Folge der Komplexitätszunahme in der Gesellschaft. Dabei ist es die rohe Gewaltanwendung, die zusammenhält, was sonst auseinanderfallen würde. Damit die Last der gedanklichen Türme in diesem Morast nicht versinkt, konstruieren Soziologen den Druck auf den Bodensatz menschlicher Existenz beständig als Notwendigkeit. Der Druck ist jedoch materieller Natur und entsteht aus den Entscheidungen der Machthabenden, nicht jedoch aus einem evolutionären Prozess vermeintlicher Höherentwicklung der Gesellschaft. Gilgenmann sieht darin jedoch eine Parallelität zu modernen Theorien in der Biologie, welche Gene, Organismen, die Arten und Populationen als Wirkort der Selektion ansehen. Zudem sei die Unterscheidung mehrerer Ebenen eine Folge von Differenzierungsprozessen, in denen die kulturelle Evolution in die natürliche Evolution eingebettet sei. Deshalb könne man Ursachen politischer Entscheidungen in natürlichen Tatsachen finden.
Die Differenz von Gesellschaft und Interaktion transformiert Bindung in Freiheit. In dieser Aussage sind zwei evolutionstheoretische Prämissen enthalten. Erstens, alle Formen sozialer Differenzierung dienen der Verarbeitung von Konkurrenzkonflikten durch deren Externalisierung. Und zweitens, die kulturelle Evolution sozialer Differenzierungsformen geht mit zunehmender Ebenendifferenzierung einher, die mehr Freiheiten für interne Konfliktverarbeitung eröffnet.
In der biologischen Forschung besteht jedoch inzwischen Einigkeit darüber, dass die Selektion weder auf der Ebene der Population noch der Gene oder gar der Art ansetzt. Das Überleben und die Fortpflanzung sind Ereignisse der Lebensgeschichte jedes einzelnen Lebewesens. Die Selektion wird erst sekundär auf der statistischen Ebene der Population sichtbar. Wenn sich mit der Zeit die prozentualen Anteile verschiedener Merkmalsträger ändern. Die Art ist hingegen ein Konstrukt, das aus dem Verlangen entsteht, eine veränderliche Natur in feste Kategorien zu pressen. Da die Art als solche nicht existiert, kann sie auch nicht selektiert, sondern nur gezüchtet werden. Das Gen schließlich ist ebenfalls keine selektierbare Einheit, da es nicht singulär Wirkungen erzeugt, sondern in seiner Wirksamkeit von Regulatoren abhängig ist. Alle Gene bilden zusammen ein regulatorisches Netzwerk. Rekombinations- und Mutationsereignisse werden somit nur in jenen Bereichen wirksam, in denen ein Lebewesen mit seiner Umwelt interagiert. Varianten können deshalb nur über die spezifische ontogenetische und phylogenetische Entwicklung eines jeden Lebewesens erklärt werden. Doch gerade diese Ebene beachtet Luhmann nicht, da für ihn jede geschichtliche Entwicklung kontingent entstanden ist. Die Soziologie kann somit weder unter Bezugnahme auf die Biologie noch durch deren Abkoppelung gesellschaftliche Entwicklungen beschreiben oder gar bestehende Strukturen legitimieren. Die Geschichte der Soziologie ist ein Tanz um die Ursachen der gesellschaftlichen Verhältnisse herum. Das Zentrum ihres Interessens kann sie nicht benennen, da sie sich nicht aus Neugierde oder dem Streben nach Erkenntnis konstituiert hat. Dennoch ist die Aufklärung der gesellschaftlichen Sinnkrise notwendig, da sie sich im Einzelnen wie auch gesellschaftlich allgemein verheerend entwickeln kann. Dazu bedarf es nicht nur ein Theoriengebäude, sondern eine Betrachtung des wirklich stattfindenden gesellschaftlichen Lebens der Menschen, indem die Kritik der politischen Ökonomie mit einer Kritik der politischen Kultur vereint wird, stellt sich eine Gedankenwelt heraus, wie sie inzwischen als Kulturkritik auftritt.